Liebe Gemeinde, der Herr ist auferstanden. Halleluja. Diesen Ostergruß, den wir uns gerade zugesprochen haben, der nimmt auch der Wochenspruch für den heutigen Tag auf. Dort heißt es, Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. So lasst uns in osterlicher Freude diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir beten gemeinsam Psalm 118. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freunden Musik in den Hütten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir, mein Gott. Ich will dich preisen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Wir singen. In der 45. Frage des Heidelberger Katechismus geht es um den Nutzen der Auferstehung Christi. Dieser ist ein dreifacher. Erstens, Christus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden, um uns an der Gerechtigkeit Anteil zu geben, der er uns durch seinen Tod erworben hat. Zweitens, durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben. Drittens, die Auferstehung Christi ist uns ein verlässliches Pfand unserer seligen Auferstehung.
Thank you.
Wir beten und lasst uns dazu aufstehen. Gestern das Ende, heute der Neubeginn. Gestern noch Finsternis, heute helles Licht. Gestern noch Angst, heute ermutigende Zuversicht. Gestern noch Trauer, heute grenzenlose Freude. Gestern der Tod, heute das volle Leben. Dieses Leben wollen wir feiern, Gott, miteinander und mit dir. Dieses Leben, das du uns neu geschenkt hast, jeder und jedem, ein für allemal, durch die Auferweckung deines Sohnes. Dafür danken wir dir, heute und alle Zeit. Amen. In der Lesung aus dem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes geht es um die Auferstehung Jesu und die Zeugnisse dafür. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen verstorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allem hat er sich auch mir gezeigt. Ich war einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für die Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Als Antwort auf die Schriftlesung wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine, christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
singen wird zuerst, was zuerst gegeben wurde, das glaube ich nach der Predigt. Es wäre mir eine Freude. Danke.
Liebe Gemeinde, von der Auferweckung Jesu von den Toten haben wir in der Lesung gehört und haben gerade vor der Predigt darüber nochmal gesungen. Und dass das wirklich geschehen ist, das wurde und wird immer wieder ja auch bezweifelt. Zu unglaublich ist es, dass Jesus den Tod besiegt hat. Weil das so unmöglich erscheint, werden immer wieder Menschen benannt, die die Auferstehung Jesu bezeugen können. Eine solche ist Maria von Magdala. Sie spielt in der biblischen Geschichte für den heutigen Sonntag eine zentrale Rolle. Ich lese uns aus dem 20. Kapitel. Maria aber stand draußen vor dem Grab und sie weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieh zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die Engel sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Und Maria spricht zu den Engeln: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen. Sie weiß aber nicht, dass es Jesus ist. Und spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Maria meint, es sei der Gärtner gewesen und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir doch, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen gehen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Und da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, Rabuni bedeutet Meister. Und dann spricht Jesus zu Maria: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena geht hin und sie verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Liebe Gemeinde, können wir das Trauern um Jesu ohne Ostern verstehen und denken? Können wir uns einfühlen in das Leid der Jünger und der Nachfolgerin Jesu? Oder strömt die österliche Freude schon hinein in die Trauer? Ich möchte heute trotz aller österlichen Freude zunächst einmal bei Maria stehen bleiben und bei ihrer Trauer verharren. Maria von Magdala, eine wohlhabende Geschäftsfrau mit ausgedehnter Reisetätigkeit, das war für die damalige Zeit ja schon eher etwas Ungewöhnliches. Sie hört von Jesus und sie wird seine Nachfolgerin. Und sie hat unter den Nachfolgern Jesu eine ganz besondere Rolle. Sie wird häufig als die Erste genannt. Dieser Jesus, der hat sie fasziniert. So fasziniert, dass sie bis zuletzt, bis unter das Kreuz bei ihm bleibt. Dort, wo es ja nur noch wenige Menschen mit Jesus aushalten. Wie diese Menschen sich unter dem Kreuz gefühlt haben, die, die noch da waren, das ist ein Stück weit offen. Ob Maria von Magdala noch Hoffnung hatte, dass Jesus seinem Tod doch noch entgehen könnte. Oder ob ihr schon klar war, das ist der letzte Weg jetzt. Ob sie noch auf ein Wunder hofft? Unklar. Verstehen könnten wir es. Hoffnung zu haben, auch wenn der Tod schon beschlossene Sache zu sein scheint, das ist menschlich, das kann man gut verstehen. Vielleicht wendet sich auf den letzten Metern ja doch noch alles zum Guten, zum Leben hin. Rettung oder Heilung im allerletzten Moment. Angesichts des Unausweichlichen noch zu hoffen. Was wären wir eigentlich als Menschen ohne diese Hoffnung? Doch dann stirbt Jesus, ihr Jesus. Und Maria wendet sich weg vom Kreuz, sie will sich um den Leichnam kümmern. Das ist doch das Mindeste, was sie für ihren Meister noch tun kann. Ein allerletzter Dienst. Auch das kennen wir doch als Menschen. Wenigstens diesen einen letzten Dienst noch tun können. Und sie weint dabei. Bitterlich weint sie auf dem Friedhof und dann nimmt sie alle Kraft zusammen, die sie noch hat. Noch mit Tränen in den Augen will sie zum Leichnam. Doch der ist weg. Gestohlen, so scheint es. Jemand hat die Totenruhe gestört. Auch das jetzt noch. Wohin haben sie meinen Herrn getan? Zur Trauer kommt bei Maria die Verzweiflung, unendliche Verzweiflung. Wenn er schon sterben musste, dann doch bitte noch ein ordentliches Begräbnis und ein Grab, bitte das noch. Doch weg ist er. Ich erzähle das alles und schmücke es deshalb aus, weil ich glaube, nur mit diesem Einblick in das Gefühlsleben von Maria kann man überhaupt erklären, warum sie Jesus zunächst gar nicht erkennt. Die Trauer und die Verzweiflung um ihren Herrn, die nimmt ihr die Sicht. Wie ein grauer, nebelverhangener Himmel im Herbst. Auch das kennen wir. Wenn Menschen traurig über einen plötzlichen Tod sind, dann trübt sich die Welt ein. Und dieser Tod war für Maria plötzlich. Wenige Tage zuvor zog ja Jesus noch jubelnd nach Jerusalem ein. Da war er der Volksheld, ja mehr noch der angekündigte Messias. Da schien alles glatt zu laufen. Ein paar Tage später genau das Volk, was ihm zugejubelt hat, ihn töten lassen. Von der Feier zur Trauer in ein paar Tagen. Wenn Menschen so wie Maria plötzlich mit dem Abschied von einem geliebten Menschen konfrontiert sind, dann dreht sich ihr Leben oft nur um den Tod. Das ist das Gesprächsthema. Das ist ja keineswegs böse Absicht, es ist vielmehr so wie ein Strudel, der sie immer wieder nach unten zieht, der die Sicht auf die Welt einengt, der sie in Beschlag nimmt. So scheint es mir, Maria zu Beginn dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben, auch zu gehen. Denn nur so ist es für mich erklärlich, dass sie zunächst nicht sieht, was da geschieht. Und was da geschieht, ist ja wirklich Besonderes. Zwei Engel sind da in weißen Gewändern, die mit ihr sprechen. Das müsste sie doch eigentlich schon stutzig machen. Zwei Engel, die da sind. Aber nein, das tut es nicht. Und da ist plötzlich eine dritte Person, keiner weiß so richtig, wo die herkommt. Plötzlich ist sie da und die mit ihr spricht. Aber auch das öffnet nicht den Blick. Obwohl das ja alles seltsame, wunderliche Erscheinungen sind, die da passieren. Sie ist zu sehr gefangen in ihrer Trauer. Trauer verunmöglicht ihr den Blick auf das Ostergeschehen. Wie eigentlich da herauskommen? Wie den Blick frei bekommen für Ostern? Maria selbst kann das nicht. Es braucht den Impuls von außen. So ist es Jesus selbst, der ihr ermöglicht, das Geschehen überhaupt zu begreifen. Und er schafft das, indem er ziemlich beharrlich bleibt. Weder die Engel noch Jesu erster Anlauf vermögen es, Maria die Augen für eine neue, für eine österliche Perspektive zu öffnen. Aber Jesus ist beharrlich und er ist geduldig. Menschen aus Verzweiflung und Trauer herauszuführen, das scheint ein längerer Prozess zu sein. Und dabei geduldig zu bleiben, das ist das, was man von Jesus an dieser Geschichte lernen kann. Ostern wird für Maria zum Herausführen. Nicht nur zum Herausführen aus dieser Grabanlage. Nein, Jesus führt sie heraus aus ihrer Trauer und ihrer tiefen Verzweiflung. Sie erkennt, dass er es ist, der zu ihr spricht. Sie erkennt es, als er sie ganz persönlich mit dem Namen anspricht, nicht mehr anonym als Frau. Nein, von Maria spricht er. Und diese direkte Ansprache, dieses Duzen, wenn man so möchte, das öffnet die Augen. Vor einer Woche im Gottesdienst am Palmsonntag hat Pfarrer Christian Binder gesagt, dass es darum geht, sich auf Jesus und seinen Weg einzulassen. Das ist das Entscheidende. Ein Betrachten des Geschehens nur von außen, das hat keinerlei Folgen. Ein Beschreiben der Ostergeschichte von außen, was bringt das schon? Es geht ja um Beteiligung, um mich. Und Jesus zieht Maria, so finde ich, durch diese Namensnennung mit ins Geschehen rein. Maria. Um dich geht's jetzt. Um dich, um niemand anderes. Dich möchte ich ansprechen. Dich, damit für dich Ostern wird. Und sie lässt sich ansprechen. Sie antwortet ihm mit Rabuni. Das ist ja mehr als nur eine Antwort. Das ist Ausdruck von Beziehung. Maria macht damit deutlich, dass sie sich diesem Jesus als ihrem Meister unterordnet. So wie sie es bisher in ihrem Leben auch getan hat. Sie möchte dieselbe Beziehung zu diesem Jesus führen wie vor seinem Tod. Und sie lässt sich auf den Weg Jesu ein. Sie lässt sich von ihm aus der Trauer führen. Ostern erfasst Maria und führt sie wieder in die Beziehung und auf den Weg mit ihrem Herrn Jesus. Vielleicht geht es genau darum. Ostern ist kein Erfassen Gottes. Ostern ist ein Erfassen des Menschen. Maria wird von Jesus erfasst. Und wenn dem so wäre, dann würde es bei Ostern ja um etwas anderes gehen als die Frage nach einer wundersamen Vergangenheit alleine, sondern um das Ergriffensein von Menschen heute. Maria entdeckt den Auferstandenen, er steht neben ihr. Unfassbar nahe ist er ihr. Im wahrsten Sinne unfassbar. Warum darf sie ihn nämlich eigentlich nicht berühren? Das könnte man sich ja fragen. Er ist dabei. Warum denn nicht berühren? Das wirkt irgendwie merkwürdig. Geht es ihm doch darum, dass Maria endlich begreift, wer neben ihm steht? Also anfassen wäre doch eine gute Idee. Wenn man nochmal in den griechischen Text guckt und das übersetzt, dann steht da, halte mich nicht fest oder auch lasse mich los. Das macht für mich die Unbegreiflichkeit des Ostergeschehens deutlich. Es geht nicht um das Erfassen Gottes, auch nicht wortwörtlich. Es geht auch nicht darum, Jesus oder Gott festzuhalten. Es geht darum, dass Menschen von Ostern erfasst werden. Maria wird vom Auferstandenen an Ostern 30, 31, 32 nach Christus erfasst und sie wird bewegt. Aber wir sind heute an Ostern 2025. Entdecken wir den Auferstandenen heute? Und wenn ja, wo können wir das eigentlich tun? Das wäre doch die spannende Frage. Zunächst eine kleine Enttäuschung. Ob sich Begegnung mit dem Auferstandenen einstellt, das ist uns entzogen. Das ist auch ziemlich gut so. Sonst würde Gott so greifbar, wie Jesus es in der Geschichte ja genau ablehnt. Sonst könnten wir Jesus immer greifen, ihn definieren, er wäre unsere Verfügungsmasse. Es wäre aber nicht Gott. Aber wir können darauf aufmerksam werden, ob wir seine Stimme hören. Denn womöglich ist er uns näher, als wir denken. Maria dachte ja auch nicht, dass er neben ihr ist zu Beginn. Vielleicht ist er sogar schon in Hörweite zu uns. Wir sollten ihm Platz schaffen, dass er uns begegnen kann. Platz schaffen, das bedeutet, ihm Raum zu geben. Seit Menschengedenken dient dazu vor allem das Gebet als Austausch mit Gott. Ich habe schon mal erzählt, das Erste, woran ich mich erinnere, was ich im religiösen Bereich selber konnte, war zu beten und mit Gott zu sprechen. Allerdings ist unsere Gebetspraxis, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen verkürzt worden, dahingehend, dass wir reden und Gott soll zuhören. Und ich finde es deshalb wichtig, dass die Stille wieder einen größeren Raum in den Gebeten einnimmt, so wie wir das ja bei jedem Fürbittengebet auch in unserer Gemeinde tun, dass wir einmal stille werden. Stille als die Möglichkeit, dass Gott zu mir spricht. Der Auferstandene kann mir nahe kommen, wenn ich bereit bin zu hören. Ostern heißt auch bereit sein zu hören. Übung und Geduld braucht man dafür. Und der Auferstandene kann mir auch nahe kommen und nahe sein, wo etwas in seinem Sinne geschieht. Wenn Menschen so wie bei Maria geschehen aus dem Tal der Trauer und des Schmerzes herausgeführt werden, wenn sie aus dem Strudel, der sie nach unten zu ziehen droht, herausgezogen werden, wenn sie wieder nach oben blicken können. Wenn sich für Menschen der graue Nebel hebt, nach und nach die Sonnenstrahlen sie wieder erreichen, sich wieder am Schönen und Guten des Lebens erfreuen können. Oder um es kurz zu sagen, wenn für sie Ostern werden kann. Im Lied, was wir gleich nach der Predigt singen, heißt es passend dazu: Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung. Es gibt Situationen, Gott sei Dank, da werden Menschen von Gott erfasst. so wie Maria von Jesus. Sie werden herausgeführt, so wie Maria damals aus dem Grab hinaus in die österliche Freude. Und überall dort, wo das geschieht, da feiern wir gemeinsam mit ihnen ein Fest der Auferstehung. Amen.
Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung. Stunden werden eingeschmolzen und dein Glück ist da. Stunden werden eingeschmolzen und dein Glück ist da. Manchmal feiern wir mitten im
Wir wollen gleich Fürbitte halten. An verschiedenen Stellen im Fürbittengebet werde ich Halleluja sagen. Wir stimmen dann in ein Halleluja-Gesang ein. Lasst uns beten und dazu stehen. Ein heller Morgen, Gott. Nach einem Abend der Traurigkeit. Ein fröhliches Lachen nach tiefer Niedergeschlagenheit und ungezählten Tränen. Ein neues Leben nach Kummer und Leid, nach Abschied und Tod. Halleluja. Du, unser Gott, du machst uns frei, Vergangenes ruhen zu lassen und wieder zuversichtlich nach vorne zu schauen, so wie es Maria tat. Dafür danken wir dir und das wollen wir feiern. Halleluja.
Halleluja. Halleluja.
Wir bitten dich, Gott, für alle, für die der helle Morgen noch nicht angebrochen ist, denen noch nicht wieder zum Lachen zumute ist, die sehnsüchtig auf einen Neubeginn in ihrem Leben warten, weil sie das Schwere und das Bedrückende, das hinter ihnen liegt und immer noch auf ihnen lastet, nicht loslässt, so wie es bei Maria zunächst der Fall war. Lass auch für sie, wenn nicht heute, dann morgen Ostern werden. Halleluja. Hilf, dass auch sie deine frohmachende Botschaft hören, dass auch sie sich neu auf den Weg machen, dass auch sie wieder unbeschwert lachen und dass sie wieder zurück ins Leben finden. Wir bitten dich für alle, die heute große österliche Freude haben. Erhalte ihnen diese Freude in diesen Tagen und in den Tagen, die kommen werden. Lass diese österliche Freude ansteckend wirken auf andere Menschen. Hinein in ein Leben, das du, Gott, uns heute und alle Tage immer wieder neu schenkst. Über dein geschenktes Leben wollen wir nun in der Stille nachdenken. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen und bleiben dazu bitte stehen. Ich bitte Sie, gleich nach dem Segen nochmal Platz zu nehmen. Wir hören dann noch ein Musikstück. An dieser Stelle herzlichen Dank an den Posaunenchor und auch an Sebastian an der Orgel für die Begleitung des Gottesdienstes. Wir dürfen leben mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen.